Steven durchflügen müssen. Also sozusagen, sie müssen, um es mal drastisch auszudrücken, die Sachen schnell lesen. Und da braucht man offensichtlich eine Art von Plotverständnis. Da ist es sehr nützlich, wenn man sozusagen in dramatischen Konstellationen denken kann, um möglichst schnell das, was man liest, zu verdichten. Das ist alles okay. Nur das sind letzten Endes Abkürzungsverfahren. Ich plädiere für ein konkurrierendes Verfahren, statt Quellen schnell zu lesen, eine sehr gründlich sequenzanalytisch aufzuschließen und dann nach der Methode des maximalen Kontrastes die nächst maximal kontrastierende zu nehmen und sozusagen so weiter zu. Natürlich, es gibt dieses Verfahren, was ich vorschlage, ist ein sozusagen das Modell eines ausführlichen, detaillierten Verfahrens, was man zum Beispiel in der Praxis auch nur dann einsetzen sollte und wenn die Praxis eine Krise zu lösen hat, wenn eine Routine nicht mehr funktioniert. Also zum Beispiel in der klinischen Praxis empfehlen wir solch ein Verfahren nur dann, wenn man sich zum Beispiel streitet über eine Diagnose oder über eine Fokusbestimmung, was weiß ich. Ja, der Historiker hat das Problem, das ist nun sozusagen, dass er, ich könnte deswegen auch kein Historiker sein, weil ich wüsste gar nicht, wie das gehen soll, dass ich sozusagen innerhalb von, was weiß ich, 3 Jahren eine ganze Epoche überblicken können soll. Ja. Aber ich finde es dennoch sehr interessant, was die machen und spannend. Ich lerne viel von ihnen und ich kann mir von daher klar machen, dass Historiker im Unterschied zu Physikern zum Beispiel erst wirklich gut sind, wenn sie schon sehr alt sind, weil sie dann sozusagen so viel Material angesammelt haben und so viel Materialkenntnis haben, dass sie sich vergleichsweise sicher bewegen. Der objektive Hermeneut verhält sich da ganz anders. Bewusst künstlich naiv, sozusagen, er nimmt Kenntnisnahme riesiger Materialberge, auf die verzichtet er und wählt deswegen eine exemplarische Methode. Ich nehme ja nicht in Anspruch, dass das der einzige Weg ist. Ich suche nur nach einer forschungslogischen Lösung des methodologischen Problems, das Adorno in allen seinen Schriften, in denen er die empirische Sozialforschung zum Thema hat und den Researchbetrieb kritisiert, meines Erachtens nach faktisch anvisiert hat, was sozusagen sein Problempunkt war, von dem ich aber sage, dass er ihn noch nicht hinreichend eingelöst hat.
Ja.
Ja, ich meine, ich bin mit dir völlig einig und welcher einsichtige moderne Mensch wäre das wohl nicht über die Existenz dieser Universalien. Aber du hast ja zu Recht darauf hingewiesen, dass zumindest bisher und wie ich sehe auch auf absehbare Zeit nicht irgendwie aller Pinkerscher Versuche und so etwas zum Trotz sich da irgendwie ein biologisches Substrat wird festmachen lassen. Also wir haben sie nur in ihrer konkreten, also die Sprachen wie alle anderen Regeln, Inzest, Tabu etc., nur in ihrer jeweils konkreten Erscheinungsform. Und was besagt es dann, dass dem irgendwas zugrunde liegt für das Verhalten der Menschen, für eine empirische Sozialforschung? Also das ist mir zunächst nicht einleuchten. Und auch zu Marx, natürlich hat er sich zu Universalien zu seiner Zeit noch nicht geäußert. Und ich meine, was der Hegel zur Sittlichkeit sagt, also das mit Chomsky kurz zu schließen, fällt mir schwer. Aber Marx hat auch nicht bestritten, dass es also biologische Tatsachen gibt. Im Gegenteil, das war ja das Materialistische am historischen Materialismus. Aber er hat eben auch gesagt, dass der Hunger, den ich mit Messer und Gabel befriedige, eben ein anderer ist als der, den ich mit Zähnen und Klauen befriedige. Und das genau das Gleiche gilt für die Universalien.
Also ich würde zu den Universalien nicht gerne noch mal was sagen, weil, also, das kann man nachlesen. Ja. Ich würde gerne noch einen anderen Punkt aufgreifen. Der eben mehrfach der Sache nach zur Sprache gekommen ist. Im Zusammenhang mit der Kritik an der Subsumptionslogik ist ja der Totalitätsbegriff für Adorno entscheidend. Und es ist klar, dass er mit dem Totalitätsbegriff natürlich nicht deskriptive Totalität meint, wie sie Popper fälschlicherweise Hegel unterstellt hat in seiner Hegel-Kritik in Poverty of Historicism. Auf der deskriptiven Ebene ist das Programm einer sozusagen Totalitätsbeschreibung natürlich unsinnig. Die kann nie abgeschlossen sein. Ja? Poppers berühmtes Beispiel mit der Beschreibung des fliegenden Spatzen, dass das immer noch erweitert werden kann. Das ist trivial. Was mit Totalität ist ja was ganz anderes gemeint, nämlich der Gesamtzusammenhang im Sinne einer Gesetzlichkeit, der ein historisch konkretes Gebilde bestimmt. Und da finde ich es eben interessant, dass Adorno diesen Totalitätsbegriff auf Gesellschaft beschränkt. Und sozusagen andere Gebilde, die gewissermaßen ich will es mal jetzt abgekürzt ausdrücken, totalitätsfähig sind, jede Form von konkreter Lebenspraxis, die Gebilde, die dadurch, dass sie ihre Krisen selbstständig lösen müssen, ihre Autonomie historisch bilden. Ja? Das, was wir konkret rekonstruieren, auf welchen Aggregierungsstufen auch immer. Das finde ich sehr eigentümlich, dass Adorno, obwohl er in der Kunstsoziologie das der Sache nach vollkommen klar vor sich hatte, in der empirischen Sozialforschung nicht sozusagen erweitert. Für ihn sind sozusagen, er spricht zwar davon, dass sozusagen innerhalb natürlich von Gesellschaften, die sie konstituierenden Institutionen untersucht werden müssen und so weiter, wie Familie, was weiß ich, aber er billigt ihnen sozusagen eine Totalitätserwartung gewissermaßen nicht zu. Und das ist etwas verräterisch, nicht? Also wenn Sie diese berühmte Stelle nehmen, etwa in der empirischen Soziologie, an der ich mir das immer klar mache, da heißt es, nicht wahr, Theorie soll eine sein und insbesondere Gesellschaftstheorie, die gewissermaßen sich der Totalität zuwendet. Und dann sagt er, Theorie will benennen, was insgeheim das Getriebe zusammenhält, also den Zusammenhang und die Gesetzlichkeit. Ja? Die Sehnsucht des Gedankens, dem einmal die Sinnlosigkeit dessen, was bloß ist, Faktizität, unerträglich war, er meint damals die scholastische Philosophie, ja, hat sich säkularisiert in dem Drang zur Entzauberung, also Theologieverlust und so weiter. Sie möchte, und jetzt kommt, also die Theorie, die er hier in Schutz nimmt, oder die Sehnsucht des Gedankens, gegen das Positivistische bloße Fakten sammeln. Sie möchte den Stein aufheben, unter dem das Unwesen brütet. In seiner Erkenntnis allein ist ihr der Sinn bewahrt. Diese Stelle, da gibt es zahllose vergleichbare Stellen, diese ist besonders prägnant, ist aufschlussreich deshalb, weil hier in der Gegenüberstellung zu dem bloßen Verdoppeln von Fakten, also abgekürzt gesprochen in der Wesenserkenntnis, in dem der Stein aufgehoben wird, darum